Vielen Dank für diese schönen Lieder. Wir haben für dieses Jahr 2022 ein Jahresmotto gewählt: Einander. Hier links von mir ist das auf diesem Plakat sehr schön dargestellt worden. Es gibt ungefähr 35 Stellen mit der Aufforderung, einander etwas zu tun. Einander zu dienen, einander ermahnen, einander ermutigen und so weiter. Und mit diesen sogenannten Einanderstellen zeigt uns Gott, wie Kirche funktionieren kann. Wenn die Kirche oder die Gemeinschaft kann nur so funktionieren, wenn wir miteinander einander dienen, wenn wir einander respektvoll begegnen, wenn wir einander nicht verleumden, wenn wir einander vergeben und um Vergebung bitten und so weiter, einander ermutigen und einander die Lasten tragen. So kann die Gemeinschaft funktionieren. Heute werden wir uns anschauen, wie wir einander lieben. Wie können wir einander lieben? Wie schaffen wir das? Und offensichtlich hat für Gott die Liebe zueinander einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Paulus sagt erklärt einer Gemeinde, er sagt so ungefähr mit meinen Worten: Egal was du tust, egal welche gute Werke du getan hast, wenn diese Werke nicht aus Liebe geschehen sind, dann hat das überhaupt keinen Wert. Ich würde gerne diese Stelle einmal vorlesen. 1. Korinther 13, Vers 2 und 3. Und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich alle mein Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich es verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Also ich finde schon, das ist irgendwie erschreckend, oder? Also wenn ich mich selbst reflektiere und schaue, was ich alles gemacht habe, ob das alles aus Liebe geschehen ist. Wir wollen uns heute Gedanken machen, wie schaffen wir es, einander zu lieben? Wie kann ich meinen Nächsten lieben, der vielleicht, keine Ahnung, arrogant ist? Wie kann ich den anderen lieben, wenn er vielleicht Schlechtes über mich erzählt oder mir etwas Schlechtes angetan hat? Und genau hier möchte Gott, dass wir lernen, einander zu lieben, in der Familie, zwischen den Ehepartnern, zwischen Eltern und Kindern oder hier in der Gemeinde, dass wir einander lieben. Jemand sagt einmal: Es ist leicht, die Schafe aus dem Fremdenstall zu lieben, weil man ihren Geruch nicht mitkriegt, aber den Gestank im eigenen Stall hat man immer in der Nase. Und Wilhelm Busch sagte: Wir sollen unseren Nächsten lieben, nicht unseren Übernächsten. Und damit wir überhaupt verstehen, wie kann ich meinen Nächsten lieben, müssen wir erstens auf Gott schauen. Wir werden heute uns anschauen, wie Gott liebt und wie Gott überhaupt Liebe definiert. Zweitens, wir werden sehen, dass diese Liebe Gottes am Kreuz ihren Höhepunkt erreicht und was das mit uns zu tun hat. Und drittens werden wir feststellen, dass diese Liebe Gottes unsere Motivation ist, einander zu lieben. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne die Stelle aufschlagen. 1. Johannes, das ist unser Predigttext, 1. Johannes 4, Vers 7 bis 12. Also 1. Johannes 4, 7 bis 12. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Mein erster Punkt, wir schauen auf Gott, weil Gottes Liebe unser Maßstab ist. In Vers 7 haben wir gerade gelesen, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und Gott ist die Liebe. Ja, Johannes ermahnt die Gemeinde, einander zu lieben, aber von welcher Liebe ist hier konkret die Rede? Was versteht Gott unter Liebe? Ich denke, dass in unserer Kultur die Liebe anders definiert wird. In der säkularen Welt versteht man unter Liebe eher ein Gefühl. Es ist eher auf der emotionalen Ebene. Man liebt dann, wenn man eine besondere intensive Zuneigung zu jemand hat. Und dabei versteht man, dass Liebe kann dann funktionieren, wenn wir die gleichen Interessen haben. Liebe ist dann möglich, wenn wir gleicher Meinung sind, zum Beispiel. Oder wenn es irgendwie harmoniert, dann kann Liebe funktionieren. Aber Gott definiert Liebe ganz anders. Liebe ist in Gottes Augen eher eine Entscheidung. Also ich muss mich tatsächlich entscheiden, jemanden zu lieben oder eben nicht zu lieben. Das Verständnis der Bibel über Liebe ist, es ist eine Tat, es ist eine konkrete Tat und nicht eine Emotion. Wobei Emotionen spielen bestimmt auch eine Rolle, aber das ist nicht die Hauptsache. Das bedeutet, wenn Gott uns ermahnt, einander zu lieben, dann bedeutet das für uns, wir müssen uns ganz konkret dazu entscheiden. Entscheiden, jemandem etwas zu tun, etwas Gutes zu tun. Und es ist egal, ob mir der Mensch sympathisch ist oder nicht. Und besonders gut hat Paulus das an einer Stelle definiert. Er beschreibt das in 1. Korinther 13, 4 bis 7. Dort ist eine sehr schöne Definition, was Liebe in Tat bedeutet. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet nicht das Böse zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Und wisst ihr, dieser Text passt nicht für eine Hochzeit. Dieser Text ist an eine Gemeinde geschrieben mit dem Ziel, einander ermutigen zu lieben. Das bedeutet für uns, dass wenn ich meinen Nächsten lieben will, dann will ich ihm nur das Beste. Und dementsprechend ist die Liebe absolut selbstlos. Die Liebe ist zu meinem Nächsten aufopfernd. Die Liebe ist bedingungslos. So erklärt Gott die Liebe. Und ich möchte an dieser Stelle drei Beispiele zeigen, wie Gott tatsächlich liebt. Wie liebt Gott eigentlich in der Tat? Zu sagen, dass Gott nur Kinder Gottes liebt, weil sie an ihn glauben. Und es gibt ja so eine Meinung, ne, dass Gott liebt ja nur die Kinder Gottes, die an ihn glauben, aber für die Ungläubigen, die Gott verwerfen, hat Gott keine Liebe. Wäre logisch eigentlich, weil wenn jemand Gott kategorisch ablehnt, dann hat er auch die Liebe Gottes nicht verdient. Aber die Bibel lehrt uns das anders. Die Bibel lehrt uns, dass Gott tatsächlich alle Menschen liebt. Die Gläubigen und auch die Ungläubigen. Und in Matthäus Kapitel 5, 45, da steht, denn er lässt die Sonne aufgehen über Böse und Gute. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also ich habe den zweiten Satzteil gelesen. Dieser Vers zeigt uns das Prinzip Gottes, dass Gott allen Menschen Gutes tut, nicht nur den Gläubigen. Ja, stell dir vor, Gott würde regnen lassen. Gott würde nur auf deinem Grundstück regnen lassen und dein Grundstück, dein Rasen wäre wie ein Paradies und den Nachbarn hätten keinen einzigen Tropfen Regen abgekriegt, weil sie an Gott nicht glauben. Wir sehen, dass Gottes Barmherzigkeit, dass Gottes Güte, seine Liebe allen Menschen gleich gilt. Ein anderes Beispiel von der Liebe Gottes sehen wir, wie Gott Menschen zur Buße leitet. Es gibt ja Menschen, die Gott kategorisch ablehnen, die Feinde Gottes sind, die mit dem Glauben gar nichts zu tun haben wollen. Und sie würden ja auch wahrscheinlich dann völlig kalt bleiben, wenn man ihnen von dem Gericht Gottes erzählen würde. Es würde sie kalt lassen, wenn sie von der Hölle erfahren würden. Aber schaut, wie Gott diese Menschen zu Buße leitet. Römer 2, Vers 4. Römer 2, Vers 4 steht, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zu Buße leitet. Also der Sünder wird nicht in erster Linie von Angst überführt, sondern die Güte Gottes leitet einen Sünder zu Buße. Ein letztes Beispiel für Liebe Gottes, die ganz offensichtlich ist. Gott wartet mit der Wiederkunft, weil er den Menschen Zeit geben will, dass sie Buße tun können. Viele Menschen haben sich die Frage gestellt, ja, warum kommt Jesus noch nicht? Warum bleibt seine Wiederkunft so lange aus? Und wieso ist er bis jetzt noch nicht da, obwohl er das ja versprochen hatte? Und die Antwort ist einfach, die Antwort finden wir in 2. Petrus 3, Vers 9. Und da steht, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße hat. Auch hier sehen wir die Güte und Barmherzigkeit Gottes allen Menschen und er gibt jedem die Chance, Buße zu tun und an ihn zu glauben. Tatsächlich können wir heute viel über die Liebe Gottes sprechen und wirklich ohne Ende Beispiele nennen. Und wie Paul Washer das einmal sagte, es würde einfacher sein, die Sterne des Himmels oder alle Sandkörner auf der Erde zu zählen, als die Liebe Gottes zu messen oder nur zu versuchen, sie zu beschreiben. Aber trotzdem, es gibt einen Höhepunkt der Liebe Gottes. Gott hat uns etwas offenbart, das etwas Unbegreifliches ist. Seine Liebe drückt sich in besonderer Art und Weise aus, dass er seinen Sohn sterben lässt für uns. Und das ist der größte, der höchste Ausdruck seiner Liebe. Seine Liebe gipfelt, das ist mein zweiter Punkt, seine Liebe gipfelt am Kreuz, also gipfelt im Tod am Kreuz. Jemand sagte einmal so, das Kreuz ist die Kanzel Gottes, von der Jesus die Liebe Gottes predigt. Wir hatten gelesen in 1. Johannes 4, Vers 9, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Ihr Lieben, wir müssen hier verstehen, dass wir in Sünden geboren sind. Wir waren in Sünden geboren. Und diese sündige Natur haben wir einfach mitgeerbt. Ja, es ist für uns, das Sündigen an sich ist für uns Menschen Standard. Und auch wenn die Menschen der Meinung sind, dass ich bin ja gar nicht so schlecht, also ich bin ja, habe ja moralisch nicht so viel schlimme Dinge getan, und dennoch sieht Gott uns Menschen als Sünder und wir haben den Tod verdient, also die Strafe Gottes verdient. Und seht ihr, hier befindet sich Gott in einem gewissen Dilemma. Wir haben gerade gesehen, Gottes Liebe ist so groß. Aber wie kann Gott, der so viel Liebe hat, einen Menschen verurteilen? Wie ist das möglich, dass Gott einen Menschen verdammt wegen seiner Sünde? Auf der anderen Seite ist Gott absolut gerecht und heilig. Und wegen seiner Heiligkeit kann Gott keine Sünde akzeptieren. Und keine Sünde kann an ihm vorbeigehen. Gott kann nicht einfach die Augen zumachen und sagen, ja, okay, ich vergebe euch alle Sünden. Das ist nicht möglich. Wegen seiner Gerechtigkeit wäre das ungerecht. Und hier findet Gott eine Lösung für dieses Dilemma. Die Lösung ist, Gott verschont dich und mich vor der Strafe, aber er verschont nicht seinen Sohn, sondern seinen Sohn bestraft er an unserer Stelle. Und das ist der Ausdruck der Liebe Gottes zu uns. Ich habe mich gefragt, weil Gott ja seinen Sohn sterben lässt. Ich habe mich gefragt, hätte Gott nicht einen anderen Plan gehabt? Könnte Gott nicht ein anderes Wesen auf die Erde schicken, damit jemand anders für uns Menschen stirbt? Aber hier sehen wir doch gerade, Gott hätte vielleicht hätte Gott einen Engel schicken können. Ein Engel könnte für uns sterben, aber hier sehen wir die Liebe Gottes, dass er nicht irgendjemand schickt, er schickt sein Bestes für uns. Gott hat seinen Liebling nicht an seiner Brust festgehalten. Er hat seinen Liebling in den Tod geschickt. Und genau das ist der große Ausdruck der unbegreiflichen Liebe Gottes. Charles Spurgeon, ein englischer Prediger des 19. Jahrhunderts, hatte einmal eine gute Erklärung gegeben. Er hat geschrieben, nehmen wir mal an, dass nachdem wir alle gesündigt hatten, wir auf unsere Knie gefallen wären und zudringlich schreien würden, O Vater, vergib uns. Stellen wir uns für einmal vor, dass wir Tag für Tag Gott um Vergebung angefleht hätten, dann wäre es doch eine großartige Liebe, wenn er für sie nur diesen Weg der Vergebung ermöglicht hätte. Aber nein. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Gott sandte einen Botschafter des Friedens zu uns. Wir sandten keine Botschaft zu ihm. Der Mensch kehrte Gott den Rücken zu und entfernte sich weiter und weiter von ihm und dachte nie daran, sein Gesicht seinem Freund zuzuwenden. Es ist nicht der Mensch, der sich wegen der Erlösung wie ein Bettler zu Gott wendet. Es ist, darf ich so sagen, als ob der ewige Gott selbst seine Geschöpfe anfleht, gerettet zu werden. Jesus Christus kam in diese Welt, um gesucht zu werden. Jesus Christus kam in diese Welt, um gesucht zu werden, sondern er kam, um Verlorene zu suchen. Es fängt alles mit ihm an. Jesus kam in diese Welt und wurde nicht gesucht und nicht erbeten von den Geschöpfen seines Mitgefühls. Und das ist, was Johannes hier in Vers 10 zum Ausdruck bringen wollte oder zum Ausdruck bringt: Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern weil Gott uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat. Und das ist hier die Antwort auf die Frage: Wie kann ich meinen Nächsten lieben? Wie schaffen wir es, einander zu lieben? Die Antwort liegt hier im Evangelium. Wir müssen auf die Liebe Gottes schauen. Wir müssen auf Gott schauen und sehen, wie Gott geliebt hat, wie Gott seinen Sohn nicht verschont hat, wie Gott für uns seinen Sohn abgegeben hat. Gott hat dich geliebt, als du noch ein Sünder warst. Und du warst überhaupt nicht liebenswert. Und dennoch hat Gott seinen Sohn in den Tod geschickt für dich. Und das ist unser Beweggrund. Das ist genau die Motivation, einander zu lieben. Aus dieser Motivation heraus lieben wir einander. Das ist mein dritter Punkt. Gottes Liebe bewegt uns zur gegenseitigen Liebe. Vers 11 und 12 noch einmal. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Ich möchte hier nochmal drei Prinzipien vorstellen, warum die Liebe zueinander nicht eine Option sein darf, ob ich den lieben will oder nicht, sondern es ist unser fester Bestandteil unseres Lebens. Die Liebe sollte unser fester Bestandteil sein. Die Liebe ist der Beweis deiner Wiedergeburt. Und genau an der Liebe kannst du erkennen, ob du wiedergeboren bist. Ich denke, wahrscheinlich fast alle, die hier sitzen, hatten irgendwann sich diese Frage selbst gestellt. Bin ich eigentlich wiedergeboren? War meine Bekehrung echt oder nicht? Und manchmal ist es auch vielleicht verständlich, dass man solche Fragen stellt. Vielleicht bist du ganz jung im Glauben und stellst dir diese Frage oder hast diese Zweifel: Bin ich errettet? Hat Gott mich wiedergeboren oder nicht? Vielleicht bist du schon ganz lange im Glauben und hast dieselben Zweifel, weil du vielleicht immer mehr mit der Zeit erkennst deine Sündhaftigkeit und genau dieselben Fragen stellst: Bin ich wiedergeboren? War das echt, meine Bekehrung echt? Und ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um herauszufinden, war meine Bekehrung wirklich echt oder hat Gott mich wiedergeboren oder nicht? Aber es gibt ein Kriterium, welches Johannes hier nennt, ist: Wenn du Liebe hast, dann bist du ein wiedergeborenes Kind Gottes. Also das ist ein Kriterium von mehreren. In Johannes 4, Vers 7 hatten wir ja genau das gelesen. Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist, was ist der? Der ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Und Vers 8, wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wisst ihr, warum Johannes diesen Brief, den ersten Johannesbrief geschrieben hat? Er schreibt hier über die Heilsgewissheit. Und Johannes, das Ziel, warum Johannes diesen Brief geschrieben hat, ist, zweifelnde Christen zur Heilsgewissheit zu helfen. Das lesen wir in 1. Johannes 5, Kapitel 5, Vers 13. Dort sagt Johannes, Dieses habe ich euch geschrieben, dass ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also die Liebe zu meinem Nächsten ist eins von mehreren Erkennungsmerkmalen, ob ich wiedergeboren bin oder nicht. Zweites Prinzip. Das zweite Prinzip, warum Liebe ein fester Bestandteil unseres Lebens sein soll: Gott hat uns befähigt, einander zu lieben. Natürlich, wenn Gott uns wiedergeboren hat, dann hat er uns ein neues Leben geschenkt. Und Gott ist in uns, Gott hat in uns Wohnung eingenommen, sage ich mal. Und weil Gott Liebe ist und in uns wohnt, dann hat Gott dementsprechend seine Liebe in unser Herz, in unserem Herzen ausgebreitet. Und diesen Gedanken finden wir bei Paulus in Römer 5, Vers 5. Dort steht: Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also wenn du zu Hause eine Tasse mit Wasser füllst oder so, dann darfst du daran denken, Gottes Liebe ist in unserem Herzen ausgegossen. Gott hat uns befähigt zu lieben, weil er in uns wohnt. Und es ist ja auch für einen wiedergeborenen Menschen eigentlich etwas Natürliches, wenn wir einander lieben, weil Gott den Menschen, den anderen Kind Gottes in ihm wohnt und ihn ja auch liebt. Deswegen ist es eigentlich schon logisch, dass wir einander lieben sollen. Okay, vielleicht denkst du, ja, wenn Gott in mir wohnt, wenn Gott in uns wohnt, wenn seine Liebe da ist, er hat uns befähigt zu lieben, also die Liebe ist da. Und du fragst dich, aber warum gibt es so viel Lieblosigkeit unter Christen? Warum streiten Christen so oft? Und ich glaube, das ist hier, genau hier ist das Problem, dass wir sündigen, weil wir unsere sündige Natur noch haben. Und der Mensch, der natürliche Mensch, sieht gar nicht ein, dass er lieben muss. Er weigert sich, der natürliche Mensch weigert sich, jemanden zu lieben. Von Natur aus wollen wir uns selbst lieben, aber nicht die anderen. Und das ist das Problem, dass wir oft unserer Natur gehorchen, unserer sündigen Natur folgen und weigern uns zu lieben. Aber hier an dieser Stelle dürfen wir zum Evangelium zurückkehren. An dieser Stelle können wir uns Gott anschauen, die Liebe Gottes zu uns und dass Gott seinen Sohn auf die Erde schickte und für dich, für deine Sünden gestorben ist. Und hier darfst du Gott um Vergebung bitten. Hier darfst du dich an Gott wenden, um Vergebung bitten, dich von Gott reinigen lassen und bitten, dass Gott dir Kraft schenkt, unsere sündige Natur zu widerstehen. Ich komme zum letzten Prinzip, warum die Liebe unser fester Bestandteil sein muss. Wenn wir lieben, dann repräsentieren wir Gott auf dieser Erde. Das hat Johannes ganz deutlich im Vers 12 gesagt. Also 1. Johannes 4, Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Es ist wirklich so, dass Gott keiner gesehen hat. Es gibt keinen Menschen, der Gott gesehen hat. Und hätte theoretisch jemand diese Möglichkeit gehabt, dann wäre dieser Mensch sofort vor seiner Heiligkeit tot umgefallen. Aber weil die Menschen Gott nicht sehen können, die Menschen können aber die Christen sehen. Und die Menschen sehen, wie Christen einander lieben. Und darin sehen sie, wie die Liebe Gottes ist. Das meint Johannes hier. Es ist ja eigentlich ja für uns ein riesengroßes Zeugnis, wenn wir untereinander lieben, dann sehen wir, dass die Liebe Gottes in uns vorhanden ist. Dann sehen wir, wie die Herrlichkeit Gottes ist dann unter uns, wenn wir einander lieben. Und das ist ja auch gleichzeitig eine Verantwortung, weil die Welt auf uns schaut und die Welt sieht, wie die Liebe Gottes ist. Die Welt sieht das in uns. Und deswegen ermahnt uns hier Johannes heute, dass wir einander lieben sollen. Und nein, wir sollen nicht einander lieben, weil wir uns super verstehen. Wir lieben uns nicht, weil wir selben Interessen haben oder weil es gut harmoniert. Wir lieben einander deswegen, gerade weil wir unterschiedliche Interessen haben. Wir haben hier so viel Altersunterschiede. Und gerade dann müssen wir einander lieben. Und auch gerade dann, wenn wir Reibereien unter uns haben. Gerade in diesen Situationen fordert uns Johannes auf, einander zu lieben. Und diese Liebe, die ist nicht natürlich. Sie ist nicht menschlich, sie ist göttlich. Und Gott hat uns aber befähigt, so zu lieben, wie Gott geliebt hat. Befähigt und beauftragt. Und ich denke, wir werden erst dann erfolgreich sein, einander zu lieben, wenn wir auf Gott schauen. Wenn wir sehen, wie Gott geliebt hat. Wenn wir sehen, dass Gott nicht einen Engel auf die Erde in den Tod geschickt hat, sondern dass Gott seinen eigenen Sohn gesandt hat. Und das ist unsere Motivation. Weil Gott uns so geliebt hat, müssen wir einander lieben. Das ist unsere Verantwortung. Amen. Ich würde gerne Zeit geben zu einem Gebet.